mich persönlich ist es außerdem auch ein Autor, eine Literatur, die mich sehr stark an die 70er Jahre erinnert, an die Literatur, die ich oder meine Generation gelesen und geliebt hat, als wir sozusagen richtig zu lesen begonnen haben und die von den zeitgenössischen Kritikern damals etwas erstaunt, teilweise auch etwas abfällig als die Literatur der neuen Subjektivität, der neuen Innerlichkeit oder wie Gerhard Zwerenz gemeint hat, der neuen Zimperlichkeit genannt wurde. Eine Literatur, die provokant autobiografisch, dokumentarisch war und auch wohl grundsätzlich misstrauisch gegenüber dem, was man so gemeinhin unter schöner Literatur verstand, also die Fiktion, das gereimte Gedicht. Auch thematisch behandelt Guntram Vesper Themen, die die Literatur der 70er Jahre inspirierte und auch nach neuen Erzählverfahren suchen ließ, die unbewältigte NS-Vergangenheit, DDR, BRD. Wir haben ausgemacht, dass wir zur Einstimmung ein ganz kurzes Gespräch führen. Also ich kann nur sagen, jetzt aus Erfahrung, seit ich gestern Abend zum ersten Mal mit Guntram Vesper gesprochen habe, man könnte stundenlang mit ihm sprechen. Das können wir jetzt leider nicht tun. Also nur kurze drei Fragen. Herr Vesper, genau vor 70 Jahren fand das erste Treffen der Gruppe 47 statt. Und beziehungsweise es war genau gestern vor 70 Jahren. Sie waren dabei beim letzten legendären Treffen in der Pulvermühle in Weichenberg. Was hat es für Sie, was war das für ein Gefühl, als junger 26-jähriger Autor auf dem berüchtigten elektrischen Stuhl zu sitzen?
Ich war am Vorabend angekommen. Es war die Pulvermühle, also man spricht von der Tagung in der Pulvermühle. Ich trat da in den Gastraum ein. Die Autoren saßen schon alle da, die ich kannte, Walser, Enzensberger, Krass und so weiter und so fort. Und ich als gerade 26 Jahre alt gewordener junger Autor kam da rein. Das war schon ein enormes Gefühl der Fremdheit. Ich stieß dazu und gehörte irgendwo, hatte den Eindruck, dass ich nicht ganz oder überhaupt nicht dazu gehörte. Aber Hans-Werner Richter kam gleich auf mich zu, da sind Sie ja, also schön, freuen wir uns und so weiter. Also man fühlte sich dann doch letztendlich aufgefangen. Die Lesung allerdings war, als würde ich meiner eigenen Hinrichtung beiwohnen oder hätte ich der im Vorfeld zugestimmt. Ich las 5 längere Gedichte, weil mir jemand gesagt hatte, je kürzer, desto besser. Das macht Eindruck, wenn du die nicht langweilst. Also ich las 5 Gedichte und dann forderte Richter zur Diskussion auf und niemand meldete sich. Das war schon vorher ein paar Mal passiert. Ernst Bloch hatte einen ganz jungen Dichter empfohlen, es war ein grausliches Zeug, was er vorlas, und war niemand bereit dazu, was zu sagen. Bei mir stand Erich Fried auf und sagte, ich möchte doch bitte das nochmal lesen alles. Jetzt mussten Sie sich das nochmal anhören, da hätte ich auch 10 Gedichte vorlesen können letztendlich. Ich las es nochmal vor und inzwischen hatte sich Fried was Positives zurechtgelegt. Mhm. Ja? Der war am Anfang wahrscheinlich genauso überrumpelt wie die anderen. Und dann kam Hüllerer vom LCB, Text und Sprache im technischen Zeitalter, war die Zeitschrift. Ja. Dann Hans Bender von Akzente äußerte sich lobend und Jakob Sohnke vom Kürbiskern. Also das waren Leute aus dem Bereich der Zeitschriften, die viel Erfahrung ja mit beginnender Literatur, mit jungen Literaten hatten. Mhm. Und dann meldete sich Reich Ranicki und in seiner unnachahmlichen Art fand er das furchtbar, schrecklich. Der frühe Erich Weinert, direkt ekelhaft sozusagen, so hat er sich geriert. Jahre später fand ich im Reprint Sinn und Form aus dem Anfang der 50er Jahre eine Eloge auf den frühen Erich Weinert, den er mir angelastet hatte, unterschrieben mit Marceli Ranicki aus Warschau. Da war er nämlich noch in Polen. Das habe ich dann angehängt an meinen Bericht über die Gruppe 47. Und Krass meldete sich und sagte, ja, interessant, aber negativ zu bewerten sei doch, dass ich vorher wisse, was ich in den Gedichten sagen wolle. Da ist auch was dran natürlich. Das ist, ich weiß inzwischen, dass man sich manchen Prozessen schreibend annähern kann oder unterziehen kann. Ich habe da nicht gewagt, ihm nach dem Erscheinen von Ein weites Feld, das ich von vorne bis hinten mit großem Interesse gelesen hatte, mitzuteilen, dass ich da das gleiche von ihm seinerzeit mir angelastete Verfahren auch in diesem Roman oder hinter diesem Roman finde. Also vorher zu wissen, was man schreiben wolle, eine politische Aussage, darum ging es ja letztendlich. Ja. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ihm einen Brief geschrieben auf das weite Feld hin und habe ihm gesagt, dass ich das mit sehr großem Interesse gelesen habe. Daraufhin hat er mir auf ein Leseexemplar von Ein weites Feld in Pappe gebunden vom Steidel Verlag den Fonti gezeichnet, eine sehr schöne Zeichnung. Da taucht ja diese Mischung aus Fonti und Fontane auf und spielt da eine ganz große Rolle. Das ist sozusagen für mich ein Vermächtnis.
Sie haben gesagt, sich etwas schreibend nähern ist ganz wichtig. Es gibt auch eine Zeile in einem Gedicht, die Insel im Landmeer, die lautet: Vergessen heißt sich immer erinnern. Und Sie haben ja auch Ihr Leben lang obsessiv für dieses Erinnern gearbeitet, gegen das Vergessen. Hat Schreiben für Sie auch so etwas, eine Art therapeutische Wirkung? Hilft Schreiben beim Leben?
Also ich habe mich nicht erinnert als Auftrag oder in Form eines Auftrages, sondern ich erinnere mich in Form eines Wunsches oder eines Glücksgefühls, egal wie wie bedrückend die Inhalte sind. Das ist für mich, Erinnern ist für mich Leben auch. Genauso wie Schreiben für mich Leben ist. Lesen, Leben ist. Aber natürlich auch Sprechen. Wir könnten ja endlos sprechen, ja, was mich angeht, von meiner Seite.
Ja, wir kommen gleich zum Lesen. Nachdem das ja Schreiben und Lesen und Leben zusammenfällt, der Roman Frohburg, aus dem Guntram Vesper heute lesen wird, ist enthält über 1000 Seiten. Frohburg ist ja auch der Ort der Kindheit, der Geburtsort von Guntram Vesper, den er, ich glaube, 1957 Richtung Westen dann verlassen hat. Und Frohburg ist auch der Titel eines Gedichtbandes, der 1985, glaube ich, erschienen ist. Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass bei einem Autor zwei Werke unter demselben Titel erscheinen. Wie kam es denn dazu?
Der Arbeitstitel des Romans war Tieflandsbucht. Aber dann zeigte sich im Laufe der Arbeit, damit hatte ich begonnen, dass sich Handlungsstränge hoch ins Erzgebirge zogen, was ja alles andere als eine Tieflandsbucht ist. Und damit war das nicht mehr haltbar. Ich lege auch großen Wert auf die Passagen, die im Erzgebirge angesiedelt sind. Dann kam der Verleger zur Besprechung zu uns und ich sagte, ja, Frohburg können wir ja leider nicht nehmen, das ist ja schon der Gedichtband. Da sagte er, warum nicht? Und ich war so gehemmt und so auf die Bibliografie bedacht, Verwechslungsgefahr droht, dass ich das nicht für möglich gehalten habe. Aber als er das gesagt hat, als Außenstehender, ja praktisch als Fremder, als anderer, habe ich mich dem anvertraut und habe gesagt, ja, dann finde ich es auch gut. Okay. Dann haben wir eine Zeichnung von mir genommen auf den Titel. Das fand ich im ersten Moment also schön gestaltet, aber das Motiv ein bisschen bieder. Daraufhin habe ich ihm eine andere Zeichnung gezeigt, auf der habe ich vor vielen Jahren ein Klappmesser, was ich also zum Papierbearbeiten benutze. Das wird aber ausgeklappt und arretiert dann. Das habe ich ihm gezeigt. Das hat eine sehr kühne Spitze und ist also eine richtige Waffe. Das wollte ich hier, das hatte ich schon montiert, das kann man heute ja alles machen, hatte ich ihm montiert. Und da hat er gesagt, nein, das möchte er nicht. Das sieht ja so aus, als wollte ich halt Frohburg abschlachten. Das verbot sich also dann.
Ja, darf ich Sie bitten? Ich glaube, sind alle schon gespannt.
Ja. Es ist ungeheuer schwer für mich, aus dem Buch, in dem alles mit allem zusammenhängt, wenn Sie so wollen, und allenfalls schleifen sozusagen, die Reise antreten und beenden, Die Schleife haben aber zum Teil 60, 70 Seiten im Umfang. Es ist ziemlich schwer, daraus was vorzulesen, und es kommt in den Augen des Verfassers fast einer Gewalttat gleich, aber es muss sein, und deswegen muss ich Ihnen das auch zumuten. Also ich lese zwei Teile vor, wenn die Zeit langt. Die Geschichten, die ich als Kind vorgebetet, eingeredet, eingetrichtert bekam, auf die ich mich stürzte, an die ich mich hielt, waren meist falsch. Erst die Fortsetzungen, die ich mir selber ausdachte, bald danach oder später, sogar sehr viel später und kürzlich erst, klangen einigermaßen wahr, wenn ich sie mir erzählte, immer wieder erzählte, mit Ergänzungen, Wiederholungen, mit Abweichungen, Abirrungen, unzähligen Fassungen, von Widersprüchen durchsetzt, von Verschleierungen überzogen. Im sommergrünen Fliederbaum der Großeltern auf dem waagerecht wippenden Hauptast sitzend und auf und nieder schaukelnd, dicht über dem Gartenzaun zum Hölzchen hin. Oder kurz vor dem Einschlafen im Bett, halblaut, den Kopf unter der Decke, damals Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, an den Winterabenden, in den Winternächten der Nachkriegszeit, im schmalen, ungeheizten Kinderzimmer unserer alten Wohnung im ersten Stock der Post, Marktecke Thälmannstraße, wenn die Kälte gegen die knackenden Scheiben drückte. In Frohburg war das, auf halber Fernstraßenstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz, dort, wo die Tieflandsbucht die Kohlenebene aufhört und das sächsische Hügelland anfängt, eine Vorstufe des Erzgebirges. Eingezogen, abgehauen, abgeholt, vermisst, verpfiffen, nicht durchgekommen, über die Klinge gesprungen, hops gegangen, alle gemacht, an die Wand gestellt. Damit, mit dem Echo der Sprache von Krieg und Nachkrieg, dämmerte ich gelegentlich, nein, oft, eigentlich jede oder allermindestens jede zweite Nacht in den Schlaf, flackernde Bilder, jagende Schatten, Blitze. Übertragung, Spiegelung von etwas, das hinter der nächsten Ecke oder weiter weg passierte, vielleicht, möglicherweise, eines Nachts Ende Juli 45 etwa, da ließ mich eine zitternde Ahnung ein paar Atemzüge hastiger als sonst mühsamer machen, mich, das Kind von 4 Jahren, 10, 15 Sekunden lang. 3 Wochen vorher, am Tag der Sonnenfinsternis, der Sonnenwende, wie du willst, wie es beliebt, hatten Männer aus dem obereisfeldischen Dorf Kühlstedt, zwischen den ersten Häusern hing ein Transparent, wir Antifaschisten begrüßen die Rote Armee, einen Trupp Plünderer umringt, der plötzlich wie aus dem Nichts auf dem Hof des Landenproduktenhändlers Degenhardt in der Niedergasse stand. Den ersten Gerüchten zufolge, die als Alarmmeldung in Windeseile durch den Ort gingen, bekräftigt erst nur durch die Feuersirene und dann auch noch durch die Glocken der katholischen und der evangelischen Kirche, sollte es sich wie am Vortag und am Vorvortag um Polen handeln, um Fremdarbeiter, einer von ihnen hätte beim Bauern Matthias gearbeitet. Die ungebetenen Gäste hatten gerade, als die Menge der aufgescheuchten Dorfbewohner herbeiströmte und den Holzhof füllte, Degenhardts kleinen Laster Opel Blitz geändert und verlangten unter dem Vorhalten einer Pistole außer dem Auto und dem Zündschlüssel eine anständige Zuladung, nämlich ein Schwein, ein ganzes, dazu Kartoffeln und Kohlen. Alles damals mehr als heiß begehrte Waren. Dem Polen gegenüber hatte inzwischen das halbe Dorf Posten bezogen. Ganz vorne die Angehörigen der improvisierten Bürgerwehr mit Mistgabeln und Knüppeln, in der zweiten Reihe die älteren Männer und die Halbwüchsigen, dahinter die Frauen und Kinder, die bis auf die Straße standen. Eingefrorene Szene. Bis der Älteste der Polen die Wut bekam, mit dem Schießeisen herumfürchtete und Flüche ausstieß, polnisch-russisch schwer zu sagen, Jubtwoj Matsch wurde die nächsten 3 Wochen überliefert und fiel dann, wie die ganze Geschichte, dem allgemeinen jahrzehntelangen Schweigen zum Opfer. Nicht wenige der einheimischen Männer, die im Osten Soldat gewesen waren, mehr als die Hälfte, verstanden, was mit der Beschimpfung gemeint war. Dazu das Durchladen der Waffe, eine wilde Schlägerei entstand, sogar 2 Schüsse fielen. Die Polen flüchteten, Drei wurden am Verbund der Frauen war kein Vorbeikommen auf der Gasse direkt vor dem Hof eingeholt und niedergeschlagen. Den vierten, dem mit der Waffe, trieben die Halbwüchsigen in den Dorfteich. Er warf schon am Ufer seine Pistole weg, arbeitete sich durch Schlick und Weidengestrüpp ans andere Ufer und verschwand hinter der Friedhofsmauer, wo der Weg nach Mühlhausen anfing. Inzwischen hatte einer der zu Boden gestreckten Fremden ächzend und stöhnend ein Eisweiß aus der Hosentasche gezogen und sich als Stajina, als Feldwebel der Roten Armee ausgewiesen. Russen also, die Leute erschraken, sie machten, dass sie nach Hause kamen. Wir Soldaten von Russland, erklärten mal jammernd, mal drohend die drei den Helfern, die sie auf die Pritsche von Degenhards Opel luden und nach Mühlhausen zur Kommandantur fuhren. Erstens dem Landesproduktenhändler selbst, zweitens dem betagten Tierarzt Dr. Wendel, der dank zweier Jahre im Generalkommissariat Minsk, er hatte ein Fleischbeschauwesen in den weißrussischen Schlachthöfen aufgebaut, annehmbar Russisch sprach, außerdem dem Polizeiwachtmeister Weigelt und schließlich einem Umsiedler aus Essen, untergebracht im Schützenhaus, der am 7. Juli, also in Westsachsen Froburg eingeschlossen, in Thüringen und damit auch auf dem Obereichsfeld sowjetische Besatzungstruppen, die amerikanischen ersetzten, eine einsame allererste rote Fahne rausgehängt hatte. Habt ihr gehört, was heute bei Degenhardt im Oberdorf los war? Der Krieg verloren, aber für einen Tag hatte man die alte Ordnung wieder. Freilich kam schon am nächsten Tag eine Kommission aus Russen, NKWD wahrscheinlich oder Smersch und aus einheimischen Funktionären der ersten Stunde nach Kühlstedt. Die Russen mit fleischigen Köpfen, tadellosen Uniformen wie frisch vom Schneider. Die Deutschen, blass und hohlwangig, konnten die abgewetzten dunkelblauen Anzüge nicht füllen. Zwei Tage Vorladungen, Verhöre, Haussuchungen. Am Nachmittag des zweiten Tages, Gewitterschwüle über der ganzen Gegend bis hin nach Eisenach und Göttingen, fast 36 Grad, im Ort Hochspannung und in den beiden Kirchen Bangesbeten, gab es, den Bürgermeister und den Dorfpolizisten hatte man schon vorher abgeholt, die vertrimmten Russen wurden genau zu dieser Stunde aus dem Krankenhaus entlassen, gab es 36 Verhaftungen. Drei Wochen blieben die mutmaßlichen nach Mühlhausen transportierten Männer verschwunden. Statt ihrer kamen 6 Rotarmisten und ein Kommissar zur Einquartierung. Was für ein Kommissar denn? Niemand wusste das. NKWD war unbekannt, erst recht Smersch, vorerst. Goebbels hatte immer nur von GPU gesprochen. Am allerletzten Julitag spitzte sich die Lage zu. Gegen 10 Uhr zogen 2 Kompanien der Roten Armee mit Pferd und Wagen in das Dorf. Kühlstedt wurde abgeriegelt. Posten an den Ortseingängen und an allen Straßenecken, Patrouillen in den Gassen. Unsere Männer kommen jetzt endlich zurück, ging die Nachricht von Haus zu Haus und von Hof zu Hof. Und richtig, auf 2 Lastwagen wurden die Inhaftierten vor das Posthotel gebracht und dort in den Kinosaal geführt. Niemand durfte mit ihnen reden. Vielmehr wurde bekannt gemacht, jeder Mann habe in seiner Wohnung zu bleiben, andernfalls werde gezielt geschossen, nur Kinder dürften die Milch an der Ausgabestelle beim Friseur Matthias abholen. Das außerordentliche Gericht aus russischen Offizieren und Beisitzern aus Halle trat erst am späten Abend zusammen, nachdem es zulasten des Hotelbesitzers getafelt hatte. Es verhandelte von 11 Uhr abends bis kurz nach Mitternacht. Schnellverfahren. Am Ende wurden den Angeklagten die Strafen verkündet. Viele Jahre Haft in Zuchthaus oder Lager und vor allem 7 Todesurteile. Das Dorf blieb weiter ahnungslos. Allerdings hatte der Wirt an einem Bühnenaufgang zugelauscht und etwas von Erschießung gehört, ein einziges Wort, Rastriell. Mindestens jeder 10. Wehrmachtssoldat hatte es von der Ostfront mit in die Nachkriegszeit gebracht. Nach Mitternacht schlüpfte der Wirt durch eine Hintertür in den Garten, stieg über 5, 6 Zäune und klopfte ganz außer Atem am katholischen Pfarrhaus beim ortsgeistlichen Horst Kemper an und brachte ihm die Hiobsbotschaft. Die Gefangenen waren längst in die Kellerräume des neuen Bürgermeisters Sonnabend in der Poststraße geschafft worden, wo sie bewacht, gefesselt die Nacht verbrachten. 120 Rotarmisten lagerten im Hof. Es war die Nacht, in der ich mich, 4 Jahre alt, unruhig hin und her gewälzt habe, im ersten Stock der Braunsbergschen Villa am Kellerberg mit der alten Pfitzner im Erdgeschoss. Wir wohnten dort nach meiner Geburt im großelterlichen Haus in der Greifenhainer Straße, nach dem von den Russen beendeten Zwischenspiel im Amtsgericht und vor dem Umzug in die Froburger Post. So unruhig gewälzt und auch aufgeweint, dass Vater aufstand, Mutter hatte wie später oft Blinddarmreizung, an mein Kinderbett trat und mich aufnahm. Ist doch gut, kein Bombenalarm mehr, der Krieg ist aus, schlaf jetzt schön. Annähernd zur gleichen Zeit beauftragte Pfarrer Horst Kemper, der seine Wohnung an diesem und am folgenden Tag um nichts auf der Welt verlassen wollte, seinen 35-jährigen Vikar mit den Gefangenen, insbesondere den Todeskandidaten, in Verbindung zu treten. Reden wollte ich mit ihnen und ihnen eine Notbeichte abnehmen. Die Posten ließen mich zwar auf den Hof, auf dem ein großes Feuer brannte, doch nicht die Kellertreppe hinunter. Ich bat und bettelte und flehte, es half nichts. Also wartete ich draußen am Feuer. So der Vikar. Wenn ich auf Vaters Tröstung und Besänftigung hin damals wirklich eingeschlafen bin, dann habe ich den Beginn des Tages verpasst, an dem morgens 5:30 in Kühlstedt, 140 Kilometer von Froburg und eine halbe Stunde Autofahrt von Göttingen entfernt, durch die Ortsschelle bekannt gegeben wurde, sämtliche Einwohner hätten sich um 10 vor dem Hotel zu versammeln. Die Leute glaubten an einen Lokaltermin bei Dingmar dem Hof und am Teich. Stattdessen wurden sie nach endlos langer Warterei 2:30 an den Ortsrand befohlen, sie mussten sich im Friedhofsnähe an der Trift aufstellen. Dort harrten alle, restlos alle Dorfbewohner, alte, kranke Kinder eingeschlossen, eine Stunde, anderthalb Stunden aus, unwissend, ahnungslos, bis die beiden Laster der Russen heranrumpelten und die verurteilten Männer untereinander an den Armen festgebunden heruntergetrieben wurden, torkelnd schwankend eine erbarmungswürdige Kette. 29 von den Herantransportierten, darunter ein gerade 14-Jähriger, der, ohne es zu wissen, in der vergangenen Nacht 5 Jahre bekommen hatte, mussten bei den Fahrzeugen bleiben. Die restlichen 7 Männer wurden aus der Reihe gelöst und einzeln gefesselt. Man führte sie an die Friedhofsmauer hinüber. Sie konnten den Vikar sehen, er sah sie ebenfalls. Und so gab er ihnen erst ein Zeichen und dann das Schlimmste ahnend, die Lossprechung. Inzwischen hatte einer der russischen Offiziere mit dem Verlesen des Urteils begonnen. Die beiden deutsche Dolmetscherin übersetzte Satz für Satz und stotterte dabei immer wieder. Einmal versagte ihr die Stimme. Erst jetzt erfuhr das Dorf, was ihm und vor allem den 7 Männern bevorstand. Die Delinquenten mussten sich mit auf dem Rücken gefesselten Händen zur Mauer drehen und auf die Knie gehen. Der Russenoffizier von der Smersch, auf Säuberungsaktionen in eroberten und vor allem in wiedereroberten Gebieten spezialisiert, der Roman August 44 von Wladimir Bogomolow 1978 bei Volk und Welt in Ost-Berlin auf Deutsch erschien, gibt Auskunft, weiß viel zu erzählen. Dieser Fachmann für die Entsorgung von Menschenschwäche, der jetzt auch in Kühlstedt den Takt angab, spazierte hinter den 7 auf die Knie gezwungenen Dorfbewohnern die Reihe lang und teilte wie nebenbei die Genickschüsse aus. Wer einen bekommen hatte, fiel nach vorn. Keiner schrie in das Krachen der Pistole hinein, eisige Stille herrschte. Die Zuschauer, weit mehr als 1000 in der Zahl, wie erstarrt. Nachdem das letzte Opfer zusammengesunken war, machte der Offizier Kehrt und ging langsam die Reihe zurück. Bei jedem Bündel auf dem verdorrten Unkrautstreifen an der Mauer machte er Halt und stieß es mit dem Fuß an. Der dritte Mann von links, halb auf dem Rücken liegend, zuckte noch. Da gab er ihm einen zweiten Schuss, diesmal gleich ins Gesicht, das auseinanderplatzte. Ein tiefes, jammervolles Stöhnen wie ein Orgelton stieg über der Menge auf. Dann wieder Stille, nur ein Kleinkind schrie. Das ist der Vorlauf zu einem langen Kapitel, denn der Ortskommandant ließ am Abend nach den Hinrichtungen für die Dorfbewohner im Dorfkino einen Film spielen, den die UFA kurz vor Kriegsende gedreht hatte, die Philharmoniker. In diesem Film treten alle großen Dirigenten, also Richard Strauss, Hans Knappertsbusch, Eugen Jochum und Karl Böhm auf. Also alle großen Dirigenten, die nicht in der Emigration waren. und Der junge Will Quadflieg, also ein junger, später sehr bekannter Schauspieler, der ja bei Gründgens in Hamburg den Faust gespielt hat, eine Glanzrolle. Und der ebenfalls in den 50er Jahren die Gedichte Rilkes eingelesen hat, Stundenbuch und so weiter. Diese Schallplatte habe ich mir aus der DDR gekommen, mit sehr wenig Geld versehen, noch in der Notwohnung wohnend, schenken lassen von meinen Eltern und habe gleichzeitig vom Geld, das das Fahrrad, das ich in Froburg gelassen hatte, einbrachte, als ich es verkaufte, über die Grenze hinweg, einen Plattenspieler, Kofferplattenspieler von der Quelle gekauft. Daraufhin habe ich den Will Quadflieg mit seinen Rilke-Rezitationen mir ewig angehört. Und das war mein Einstieg in die Lyrik der Gegenwart, wenn man so will. Es war Rilke, dann kam Ben und dann kam natürlich Brecht mit den Dueneser Elegien, jetzt komme ich nicht drauf, mit den ganz jüngsten Gedichten, also den letzten Gedichten, die Brecht geschrieben hat. Da in am Scharmützelsee. Und dieser Plattenspieler, bitte?
Svendborger.
Svendborger, ja, das ist der erste Teil und dann kommen halt die über 17. Juni und Radwechsel und die wirklich bekannten, sehr guten Gedichte, die ich heute noch gerne lese. Und dieser Plattenspieler geriet mir aus den Augen. Und jetzt beginnt eine ganz neue Zeitebene, 2012, mein Bruder ist gestorben, ich muss ein Haus entrümpeln oder räumen, in dem 15 bis 20, 15.000 Bücher sich befinden. Man kommt kaum in die Diele rein. Und dann kommt ein großes Kapitel, endlos, was ich mit den Büchern erlebe und was ich früher mit diesen Büchern erlebt habe. Und am Ende finde ich hinter der allerletzten Bücherwand, dort wo das alte Gelumps steht, was mein Bruder schon seit langem entsorgen wollte, da finde ich diesen Plattenspieler wieder. Das ist wie eine Begegnung mit der verlorenen Zeit, wenn man so sagen will. Der zweite Teil, den ich vorlese, der ist kürzer. Und hier wird erzählt vor dem Hintergrund der Kindheit und Jugend, die ich in Froburg hatte. Ich bin 47 in die Schule gekommen und lernte dort schreiben und rechnen und vor allen Dingen eben lesen. Und dann sage ich, ja, was habe ich denn gelesen als Junge? Was war denn erreichbar? Der Bücherschrank der Eltern, der aber nur aus zwei Teilen bestand, in der Mitte war mit Holz verkleidet, da waren keine Bücher drin, da waren die Familienpapiere drin, da kam ich nie rein, aber die Büchertüren, die waren mit Schlüsseln, die drin im Schloss steckten, die konnte man jederzeit aufschließen. Da gab es das Lehrbuch der Gynäkologie von meinem Vater. Das war im ersten Moment interessant, aber das gab natürlich nicht so viel her, außer dass mein Vater hin und wieder Geldscheine da reinlegte. Das war sein Geld, wie soll ich mal sagen, sein Tresor. Aber es gab einen zweiten sehr voluminösen Band, der war von Ivan Ploch aus Berlin, einem Sexualwissenschaftler der 10er und 20er Jahre, der hieß Das Sexualleben unserer Zeit. Da waren Fallschilderungen, da gingen einem pubertierenden Leser die Augen über, was man da alles finden konnte an ja, ich will mal sagen, als Abweichung vom normalen Sexualleben. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, obwohl ich mich noch sehr gut an einzelne Fälle erinnere. Dann gab es den Dachboden der Großeltern, da war die Zeitschrift Signal, das war fürs Auslandsdeutschtum während des Dritten Reichs. Die war da noch gebündelt erhalten geblieben, wie auch eine Hakenkreuzfahne, ganz im Winkel des Daches sozusagen, versteckt. Haya Safari von Leto Vorbeck, ich habe das alles verschlungen, habe das irgendwie letztendlich genauso geglaubt wie die Romane, die spätstalinischen Romane aus der Stadtbücherei der beginnenden 50er Jahre, fern von Moskau, die Rote Garde, das habe ich alles eins zu eins gelesen und irgendwie auch umgesetzt. Aber, obwohl ich wusste, dass der Zeichenlehrer malte und ich auch einige andere Maler, von denen schon gehört hatte. Im viertnächsten Dorf gab es Konrad Felixmüller, einen Spätexpressionisten, dessen Frau mit meiner Mutter Führerschein machte in der Kreisstadt. Aber einen wirklichen Schriftsteller oder Dichter oder auch nur einen Menschen, der zugab, dass er schrieb, habe ich in der Frohburger Zeit, bis ich 16 war, nie erlebt. Und Freud und Brecht und Peter Huchel auch, nebst Sinn und Form, die kamen in dieser Zeit nur bis kurz vor oder hinter Leipzig, auf keinen Fall aber bis nach Frohburg. Bei uns keine Kunde, kein Echo, nichts, solche Zeiten, solche Lehrer und der Anhauch Verbitterung, der lange angehalten hat. Aber einmal vor ein paar Jahren, und jetzt steige ich in den Text ein, auf der Feier zum 80. Geburtstag von Krass in der Göttinger Lokhalle, 2000 Gäste, NDR-Aufzeichnung, der betagte Autor als Popstar, er sang sogar Entchen von Tharau mit Tochter Helene, Verleger Steidel, sein Labelmanager, Moderatorin auf der Riesenbühne Karin Mioska von den Tagesthemen, das musste schon sein. Auf der Riesenfeier erzählte mir Erich Löst, nachdem er kurz vor Mitternacht, wir tranken das vierte, fünfte oder sechste Bier, meine Frohburger Rückwärtsklage, meine vorgestern Beschwerde gehört hatte, er sei in den ersten Nachkriegsjahren, als er anfing zu schreiben, zu Beginn keine Bücher, sondern Zeitungsartikel als Genosse für die LVZ, öfter mit dem Fahrrad durch Frohburg gekommen, wenn er von Leipzig aus seine Eltern in Mittweida besuchte, den Vater, der mit der Zugehörigkeit des Sohnes zur neuen Einheitspartei alles andere als einverstanden war. An das Verfassen von Erzählungen habe er da noch nicht gedacht. Erst Anfang der 50er Jahre erschienen Erzählbände von ihm. Die Westmark fällt weiter, zum Beispiel, Mitteldeutscher Verlag, Halle. Genau dieses Buch war es, das Löst 1953 nicht nur durch unsere am kleinen Stadt Wyra gelegene Stadt führte, sondern in sie hinein. Er bekam nämlich über die Bezirksleitung des Kulturbunds eine Einladung aus Frohburg, im Saal des Gasthauses zur Grünen Aue an der Ecke Äußere Bahnhofstraße, damals Ernst-Thälmann-Straße, und Untere Amtsgasse, damals und bis heute August-Bebel-Straße, aus dem neuen Buch vorzulesen. Ein gewisser Fritz Lachert holte ihn gegen Abend von der Bahn ab. Also Löst hat mir erzählt, er war Ende im Dezember 1953 in Frohburg, hat dort aus dem Buch gelesen, war mit der Bahn angereist, das kann man sagen. Und während ich an Frohburg schrieb, hatte ich den Einfall, den Besuch in Frohburg zeichne ich nach. Also ich war ja in die Gleise gehoben, er war in Frohburg, er war mit diesem Buch in Frohburg. Jetzt schildere ich, er wird vom Bahnhof abgeholt, die Fahrt über 37 Kilometer mit der Eisenbahn, das zweite Gleis war ja demontiert im Rahmen der Wiedergutmachung, dauerte fast 3 Stunden. Da fuhren Reparationszüge mit Maschinen, zum Teil mit Flügeln beladen. Er kommt also an, er wird abgeholt, sie gehen die 3 Kilometer in die Stadt zum Wirtshaus zur Grünen Aue. Dort hat der Wirt auf dem Tanzsaal für die Lesung 12 Stühle hingestellt. Also Löst ist zufrieden mit 12 Stühlen. Es kommen aber nur 8 Zuhörer. Also 4 von diesen knappen Stühlen bleiben ohnehin noch leer. Löst liest vor. Unter den 8 Besuchern sind 3 Lehrer, die können sich den Besuch, die Teilnahme in die Karteakte schreiben lassen. Das nennt sich gesellschaftliche Betätigung, nannte sich das. Und Löst ist fertig und das Publikum verschwindet sofort wieder. Auch 2 der Lehrer, nur der örtliche Schuldirektor bleibt und der Mann Lachert vom Kulturbund. Und die sitzen nun da. Löst kriegt, weil er keine Marken mit hat und alles ja auf Marken ausgegeben wird, kriegt er Kuddelflecke, das ist markenfrei, das ist nicht jeder, das sind Abfälle. Und er kriegt sogar 2 Terrinen, Bier gab es immer haufenweise. Er ist in sehr guter Stimmung und als sie dann auf dem Weg zum Hotel sind, es ist kurz vor Mitternacht, es schneit leicht, es gefriert inzwischen, die Pfützen gefrieren, überfrieren. Und dann wird ihm gesagt, Herr Löst, wollen Sie noch das Geburtshaus des größten Sohnes unserer Stadt sehen? Und Löst ist ja jetzt satt, mehr als satt, und hat das Bier auch schon intus, ist ansprechbar in diese Richtung. Also gehen Sie in so eine dunkle Gasse rein, vier Häuser weiter. Hier ist Otto Nuschke geboren, der stellvertretende Ministerpräsident der DDR, Ost-CDU-Vorsitzender. Löst sagt, ja, ja, und vier Häuser weiter, wollen Sie das auch noch sehen? Ja, da ist Hans Pfitzners Vater geboren, des Komponisten. Ja, sagt er. Und weil die nur einmal im Schwung sind, es ist nach Mitternacht, dann gehen sie durch den ganzen Ort im Bogen eigentlich. Das geht bis nachts um zwei. Und dann kommen sie an ein Haus. Der alte Tierarzt aus der Greifenhainer Straße, vor dessen Haus wir hier stehen, das ist mein Großvater. Das ist mein Geburtshaus. Der hatte sich im Ersten Weltkrieg, als sein Kutscher eingezogen wurde, mein Gott, fast 40 Jahre ist das her, sagte Lachert, einen zweisitzigen Opel-Doktorwagen gekauft. Der Autohändler aus Leipzig überführte ihn höchstpersönlich auf der Leipzig-Chemnitzer Überlandstraße nach Frohburg und stellte ihn vor das Haus am Fuß des Schützenhausberges. Der Tierarzt, mittlere Größe, eher hager, Schnauzbart, lederne Gamaschen, trat von zwei seiner Sprösslinge begleitet, Jonas und Wolfram, vor die Tür. Die beiden anderen Söhne, der älteste Bernhard und Albert der Zweitälteste, standen damals, wie man sagt, an der Front. Bernhard, der Dichter der Familie, fiel einen Monat später bei Hollebeke. Dem Kleinstadtkunden wurden vom Lieferanten des begehrten Gefährts zwei, drei Hebel erklärt. Dann setzte sich der Tierarzt ans Volant und drehte den Autohändler neben sich eine erste Runde auf dem Schützenplatz. Eine zweite noch, jetzt mal allein, sagte er und ließ den Händler aussteigen. Bevor die Söhne ihr Interesse am Beifahrersitz anmelden konnten, brauste er knatternd davon in Richtung Markt. Seine Familie, seine Hausgenossen sahen ihn noch auf der Wyrabrücke, dann war er weg. Alles blieb vor dem Haus stehen. Auch die Nachbarn lagen in den Fenstern, die Boses, Rösners, Pillmanns, Winters, Brauses. Nach einer Stunde Warten hatte man genug. Nochmal eine Stunde und die Besorgnis griff langsam um sich und wurde stärker und immer stärker. Oh Gott, wo bleibt der Vater?« rief die Tierarztfrau, die mit 19 geheiratet und 11 Geburten hinter sich gebracht hatte. Jetzt war sie 40. »Soll man den Gendarm um Hilfe bitten oder Lieblingsfritze von der Feuerwehr?« Wer weiß das denn, nach der Katastrophe mit der Kutsche ist womöglich ein noch viel größeres Unglück im Anmarsch. Die beiden Söhne wurden ausgeschickt, die vier Töchter ebenfalls, natürlich auch das Mädchen und die Aufwartung aus Greifenhain. Sie kehrten nach und nach zurück, nichts zu sehen. So ein Auto, erklärte Jonas seinem Bruder Wolfram, 8 Jahre alt, ist, eh du dich versiehst, um alle Ecken. Das ist das Gute dran, vielleicht hat er sich aus dem Staub gemacht. Doch nichts davon. 3 Stunden nach dem Beginn der Probefahrt kehrte der Hausherr zu den Seinen zurück, humpelnd, zerschunden, staubbedeckt und ölverschmiert. Die Dame des Hauses fackelte nach dem ersten Schreck nicht lange. Gleich wurde in der Küche die Abdeckplatte von der Badewanne genommen und auf dem Gasherd auf 4 Flammen Wasser heiß gemacht. Kaum war die Wanne voll, flogen auch schon alle aus der Küche raus, wie es sonnabends die Regel war. Wenn 14, 15 Personen nacheinander baden wollten, baden sollten, baden mussten. Natürlich nicht alle 15 im gleichen Wasser, höchstens 3 hintereinander. Als das Ehepaar allein war, als der Tierarzt endlich in der Wanne saß und sozusagen unter den Händen seiner Frau die Sprache wiederfand, brach es aus ihm heraus. Die Fahrt war schön gewesen, Heuernte, Frauen allenthalben auf den Sommerwiesen, helle Kleider, weiße Tücher, alle hatten zu ihm hingesehen, ein Rufen und Winken, das entlang der Straße von Wiese zu Wiese sprang. Weiter durch den Streitwald, die Partien mit den Birken und den alten Buchen. Bis nach Sales war er vorgestoßen, wo Börjes von Münchhausen für seinen noch minderjährigen Stiefsohn Friedel Crucius das Rittergut bewirtschaftete. Dort, auf dem Gut, wollte er das am Vortag gefallene, das heißt krepierte Rind in Augenschein nehmen, ob Seuche oder so. Doch Schreck las nach, das Fahrzeug ließ sich nicht mehr stoppen. Ganz im Gegenteil, als er ein Pedal trat und einen von den vielen Hebeln zog, wurde die Fahrt nur immer schneller. Mit Ach und Krach konnte er auf dem Gutshof die Kurve kratzen und um den Misthaufen wenden. Dann ging es im Galopp, so sagte er, Tierarzt, der er war und pferdenah, im Galopp die Auffahrt wieder hinunter. Selbst auf dem steil ansteigenden Kurner Markt mit dem Kopfsteinpflaster war das Tempo zum Abspringen zu hoch. Nach einer Stunde, wieder am Ortseingang vom Froberg angekommen, lenkte er durch die Taubenturm-Einfahrt auf den Gutshof der Krug von Nidders und von dort ein mehr als schwieriges Kunststück am Schloss vorbei durch die Mühlgasse zum Markt. Hier hätte er mit dem wie von Geisterhänden geschobenen, stürmisch vorwärts drängenden Fahrbahnuntersatz eigentlich nur die Reichsstraße 95 verlassen müssen. Stattdessen folgte er ihr und rollte erstaunt über die Entwicklung in Richtung Bahnhof Froburg und nach Bonna. Was will ich da? Ich will nach Hause. Besen, Besen, sei's gewesen. Aber nichts zu machen. Nach drei vollen Stunden der Irrfahrt, der förmlichen Verschleppung durch die Maschine, er wusste selbst nicht mehr, wo überall er durchgekommen, wo er gewesen war, vielleicht sogar am Stadtrand von Leipzig, tuckerte er wieder unaufhaltsam auf die Heimatgemeinde zu. Auf keinen Fall wollte er an einer Hauswand, an einer Gartenmauer zerschellen. Freies Feld ohne Straßenkram, mindestens eine unbebaute Fläche war dringend nötig. Mitten in der Stadt, wo gab es das? Da fiel ihm nur der aufgelassene Bornsche Steinbruch ein, die große Unkrautwiese mit dem Porphyrbrocken und dem Schutt und Schotter, hinter der das dunkle Wasser der vollgelaufenen Abbaulöcher lauerte. Dorthin fuhr er mit seinem funkelnagelneuen, rüttelnden und rasselnden Doktorwagen. Näher, immer näher kam das Wasser. Angstattacke. Und plötzlich ruckartig Halt und Stille. Nur der heiße Motor knackte und tickte leise vor sich hin. Lamm fromm, kreuzbrav, angeblich. Bis auf den heutigen Tag gehen die Meinungen in Froburg nämlich auseinander, warum das Auto 5 Meter vor dem Wasser zum Halten kam. Und ob er aus dem Auto geschleudert und von einem Hinterrad überrollt wurde, ja oder nein. Das Benzin war alles, sagen die einen, der Tank war leer. Das Auto rollte und ruckte einfach stotternd aus. Deshalb kam er mit heiler Haut davon. Die anderen, die meisten sind bei uns der Meinung, ein Felsblock habe der ziellosen Fahrt ein Ende gemacht. Es tat einen mächtigen Schlag, die Vorderachse knickte ein, das Lenkrad rammte sich gegen die Brust des Fahrers und zerbrach. Der Tierarzt fand sich zerschunden in einer Pfütze wieder. Übrig blieb ein Autowrack. Ein Totalschaden. Zumal das Motoröl in Brand geraten war und das Feuer Reifensitze und das Klappdach verschlungen hatte. Nie wieder ist der Tierarzt in den Steinbruch zurückgekommen. Er hat die Reste des Doktorwagens, den er nach 2 Prozessen ohne Abschlag bezahlen musste, auch nicht abtransportieren lassen. Das Wrack blieb als eine Art Beleg an Ort und Stelle. Jeden Sommer spielen die Kinder damit Autofahren, seit 2 Generationen schon. Und erzählen sich dabei Geschichten von der Irrfahrt, die sie aufgeschnappt und endlos abgewandelt haben. Volksmärchen. Irgendwie. Danke.
Guten Wetter.
Eine Minute überschritten.
Nein, perfekt.